Sei spontan. Doch all die eben erwähnten Variationen zum Thema Liebe und Knoblauch sind im Grunde harmlose Geplänkel verglichen mit der Brisanz, die der so täuschend harmlosen Forderung nach spontanem Verhalten innewohnt. Von all den Knoten, Dilemmata und Fallen, die sich in die Struktur menschlicher Kommunikation einbauen lassen, ist die sogenannte Sei-spontan-Paradoxie sicherlich die weitest verbreitete. Und um eine wirkliche stubenreine, allen formallogischen Anforderungen entsprechende Paradoxie handelt es sich hier. In den kristallklaren Hallen des logischen Olymps sind Zwang und Spontanität, also alles, was frei und von außen unbeeinflusst aus dem eigenen Inneren kommt, unvereinbar. Auf Befehl, etwas spontan zu tun, ist ebenso unmöglich, wie etwas vorsätzlich zu vergessen oder absichtlich tiefer zu schlafen. Entweder man handelt spontan, also aus freiem Ermessen, oder man befolgt eine Anweisung und handelt daher nicht spontan. Vom rein logischen Standpunkt kann man nicht das eine wie das andere gleichzeitig tun. Was aber kümmert uns die Logik? Genauso wie ich sei spontan hinschreiben kann, kann ich es auch sagen. Logik hin, Logik her. Papier und Schallwellen sind geduldig. Der Empfänger der Mitteilung vermutlich weniger. Denn was kann er jetzt tun? Wenn Sie John Foulds Roman »Der Sammler« kennen, wissen Sie ohnehin schon, worauf ich hinaus will. Der Sammler ist ein junger Mann, der sich zunächst auf Schmetterlinge beschränkt, deren Schönheit auf Stecknadeln aufgespießt, er in aller Ruhe immer wieder bewundern kann. Wegfliegen können sie ja nicht. Sein Malheur beginnt erst, als er sich in die schöne Studentin Miranda verliebt und dieselbe Technik auf sie anwendet. Da er selbst nicht besonders hübsch ist und auch sonst nicht besonders viel von sich selbst hält, nimmt er an, dass Miranda sich wahrscheinlich nicht spontan für ihn entscheiden wird. Also entführt er sie und statt Stecknadeln verwendet er ein einsames Landhaus, in dem er sie gefangen hält. Im Rahmen dieses nackten Zwanges hofft und erwartet er nun, dass sie sich im Laufe ihrer immer unerträglicheren Gefangenschaft doch in ihn verlieben werde. Erst langsam enthüllt sich ihm die unerbittliche und ausweglose Tragik seiner Sei-spontan-Paradoxie, durch die er genau das unmöglich gemacht hat, was er erreichen wollte. An den Haaren herbeigezogen? Zu literarisch? Bitte. Hier ist eine viel alltäglichere Situation, deren Herstellung keinerlei besondere Abwegigkeit erfordert. Es ist das abgedroschene Paradebeispiel der Mutter, die von ihrem Söhnchen verlangt, dass er seine Hausaufgaben mache. Aber nicht bloß überhaupt, sondern gerne. Wie der Leser sieht, handelt es sich hier um die Umkehrung der schon erwähnten Definition des Puritanismus. Dort hieß es, es ist deine Pflicht, keinen Spaß zu haben. Hier dagegen, deine Pflicht muss dir Spaß machen. Also, was kann man da tun? Fragte ich bereits rein rhetorisch, denn es gibt keinen Ausweg. Was tut die Frau, deren Mann von ihr nicht nur fordert, sich ihm sexuell jederzeit hinzugeben, sondern es jedes Mal auch voll zu genießen? Was tut man, wenn man in der Haut des eben erwähnten Jungen steckt, der seine Aufgaben gerne machen sollte? Man nimmt an, dass es entweder mit einem selbst oder mit der Welt nicht stimmt. Da man in der Auseinandersetzung mit der Welt aber meist den Kürzeren zieht, ist man praktisch gezwungen, die Schuld in sich selbst zu suchen. Das klingt noch nicht sehr überzeugend, nicht wahr? Keine Angst, Ihr Zweifel lässt sich mit Leichtigkeit zerstreuen. Stellen Sie sich einfach vor, Sie werden in eine Familie hineingeboren, in der, aus welchen Gründen auch immer, Fröhlichkeit Pflicht ist. Genauer ausgedrückt eine Familie, in der die Eltern dem Grundsatz huldigen, dass ein sonniges Gemüt des Kindes der offensichtlichste Beweis elterlichen Erfolges ist. Und nun seien Sie einmal schlechter Laune oder übermüdet oder haben Sie Angst vor dem Turnunterricht, dem Zahnarzt oder der Dunkelheit oder keine Lust, Pfadfinder zu werden. So wie Ihre lieben Eltern das sehen, handelt es sich nicht einfach um eine vorübergehende Laune, Müdigkeit, die typische Angst eines Kindes oder dergleichen, sondern um eine wortlose, aber umso lautere Anklage der erzieherischen Unfähigkeit der Eltern. Und dagegen werden sie sich verteidigen, indem sie ihnen aufzählen, was und wie viel sie für sie getan haben, welche Opfer sie zu bringen hatten und wie wenig Grund und Recht sie daher haben, nicht fröhlich zu sein. Nicht wenige Eltern bringen es dann zu meisterhaften Weiterentwicklungen, indem sie dem Kinde zum Beispiel sagen, geh auf dein Zimmer und komme nicht heraus, bis du wieder guter Laune bist. Damit ist in überaus eleganter, da indirekter Weise klar ausgedrückt, dass das Kind es mit etwas gutem Willen und einer kleinen Anstrengung fertigbringen könnte, seine Gefühle von schlecht auf gut umzuprogrammieren und durch die Innervation der richtigen Gesichtsmuskeln jenes Lächeln zu erzeugen, das ihm die Aufenthaltsbewilligung als guter Mensch unter guten Menschen wiederverleiht. Diese einfache Taktik, durch die, ähnlich wie Knoblauch und Liebe, Traurigkeit und moralische Minderwertigkeit, vor allem Undankbarkeit, untrennbar miteinander verpanscht werden, ist von großer Bedeutung für unser Thema. Sie ist hervorragend geeignet, im anderen tiefe Schuldgefühle zu erzeugen, die dann ihrerseits zusätzlich zu Gefühlen erklärt werden können, die er nicht haben würde, wenn er ein besserer Mensch wäre. Und sollte er die Unverschämtheit besitzen, zu fragen, wie man denn seiner Gefühle in der geforderten Weise Herr werden könne, so empfiehlt sich der schon erwähnte Hinweis, dass ein guter Mensch das von sich aus weiß und nicht erst fragen muss. Wer diese Ausbildung erfolgreich bestanden hat, kann dann dazu übergehen, Depression in Eigenregie zu erzeugen. Dagegen ist es verlorene Liebesmüh, bei in dieser Hinsicht untrainierten Menschen Schuldgefühle erwecken zu wollen. Das sind nämlich jene Dickhäuter, die Gefühlsverstimmungen zwar genauso kennen wie die Traurigkeitsexperten, die aber schon immer der Ansicht sind, dass gelegentliche Traurigkeit ein unvermeidbarer Teil des Alltagslebens ist. Dass sie kommt und geht, wer weiß, wieso, und dass sie, wenn nicht heute Abend, dann halt morgen früh wieder vergangen sein wird. Nein, was die Depression von dieser Art der Traurigkeit unterscheidet, ist die Fähigkeit, das in der Kindheit Anerzogene später selbstständig anzuwenden, indem man sich vorhält, weder Grund noch Recht zur Traurigkeit zu haben. Das garantierte Ergebnis ist die Vertiefung und Verlängerung der Depression. Und derselbe Erfolg winkt außerdem auch jenen Mitmenschen, die der Stimme des gesunden Menschenverstandes und den Eingebungen ihres Herzens folgend dem Betreffenden gut zureden, ihn aufmuntern und ein bisschen zum Sich-Zusammenreißen ermutigen. Damit nämlich hat das Opfer nicht nur seinen eigenen entscheidenden Anteil zur Depression geleistet, sondern kann sich doppelt schuldig fühlen, weil es nicht an der rosig-optimistischen Weltschau der anderen teilnehmen kann und damit deren gute Absichten so bitter enttäuscht. Schon Hamlet war sich des peinvollen Unterschiedes zwischen dem Weltbild des Melancholikers und jenem seiner Umwelt voll bewusst und verstand es zusätzlich glänzend, dies für seine Zwecke auszunutzen. Ich verlor seit kurzem all meine Heiterkeit. Warum, weiß ich nicht. Gab alle gewohnten Übungen auf und wahrhaftig, es steht so schlimm um meine Stimmung, dass dieser stattliche Bau der Erde mir vorkommt, als wär's ein wüstes Felsenriff. Dieser herrliche Baldach in die Luft, seht ihr, diese stolze Wölbung, dies majestätische Dach ausgelegt mit goldenen Lichtern, ach, mir scheint's als der trübe Dunsthauch verpesteten Auswurfs. Was für ein Meisterwerk ist der Mensch, wie edel an Vernunft, wie unbegrenzt in seinen Fähigkeiten, in Gestalt und Bewegung, wie bedeutsam und wunderbar, im Handeln wie ein Engel, im Verstehen wie ein Gott, die Zierde der Welt, das Ziel der Schöpfung. Und doch, was gilt sie mir, diese Quintessenz von Staub? Ich habe keine Freude an den Menschen. Ob man die Sei-glücklich-Paradoxie sich selbst vorschreibt oder von anderen auferlegt bekommt, spielt keine besondere Rolle. Und ferner ist zu bemerken, dass sie nur eine der vielen möglichen Variationen des Grundthemas sei spontan ist. Wie wir schon sahen, eignet sich praktisch jedes Spontanverhalten als Rohstoff für diese paradoxen Arabesken. Die Forderung nach spontanem Erinnern oder Vergessen, der Wunsch nach einem Geschenk und die Enttäuschung, wenn man es nur deswegen erhält, weil man diesen Wunsch äußerte. Der Versuch, eine Erektion oder einen Orgasmus durch Willensanstrengung herbeizuführen und der genau das unmöglich macht, worauf er abzielt. Einzuschlafen, weil man unbedingt einschlafen will, oder die Unmöglichkeit zu lieben, wo Liebe als Pflichtübung gefordert wird.